Bevor ich anfange, würde ich gerne noch mit euch beten. Bleibt ruhig sitzen. Ja, lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir haben gerade gesungen, leer sind unsere Hände, leer sind meine Hände. Und so fühle ich mich jetzt auch. Bitte ich einfach, dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart, ja, mit deinem Leben, mit deiner Nähe, dass wir ja zur Ruhe kommen können, dass wir jetzt still werden können zu dem, was du uns zu sagen hast. Danke, lieber Vater im Himmel, für deine Nähe, deine Geborgenheit, die du ermöglicht hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Eine Frage hätte ich. Kennt jemand dieses Gebäude? Oh, war jemand schon mal dort? Hat ihn gesehen? Kennt ihr die Geschichte, die dahinter steckt? Das ist eigentlich gar kein Palast, wie man im ersten Moment meinen könnte, sondern das ist ein Grabmal. Und zwar hat es ein, das hat, ja genau, Taj Mahal, so schreibt man das, ein gewisser, ich lese vor, Shah Jahan und seine Frau Mumtaz Mahal. Das ist eine Liebesgeschichte, die eigentlich seinesgleichen sucht in der damaligen Zeit. Der ganze Palast, jeder hat diese Liebe beschrieben und wie sie sich gern gehabt haben, das war einzigartig in der damaligen Zeit. Ist aber eine tragische Liebesgeschichte, die wir hier haben, denn auf einer Reise, einem Kriegszug, hat sie ihren Mann mit begleitet. Und just in dieser Zeit ist sie natürlich schwanger geworden. Das Kind wurde geboren in diesem Kriegszug, in Anführungszeichen. Und die Frau, seine geliebte Frau, ist in dieser Nacht gestorben, bei der Entbindung. Sie hat ihm ein Versprechen abgenommen, dass sie als Erinnerung ein Grabmal bekommen soll, an dem er sich immer wieder an sie erinnern kann. Und eben dieser Shah Jahan hat es für sich so in Anspruch genommen, seine Liebe zum Ausdruck zu bringen in einem riesigen Gebäude. Wenn ihr das vorher noch mal seht, wie herrlich dieser Taj Mahal dasteht, so soll es ein äußeres Zeichen seiner Liebe zu seiner Frau gewesen sein. Der Bau fand statt 1631 bis 1648, ganze 17 Jahre hat man daran gebaut. Rund 20.000 Arbeiter waren zeitweilig an dieser Baustelle und das Beste war nur gut genug. Und ein vorheriges reiches Indien ist am Ende fast staatsbankrott gegangen an diesem Gebäude. Der eigene Sohn hat ihn dann abgesetzt und man hat ihm einen Raum zugewiesen, den er dann hat ihn in Hausarrest verbringen musste bis zu seinem Tod. Es waren gerade noch ein paar Jahre, aber aus diesem Fenster hat er dann immer dieses Begräbnis gesehen oder dieses Grabmal gesehen und er wurde auch darin bestattet. Ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu, was da passiert ist, dass man da alles reingesteckt hat, seine ganze Kraft reingesteckt hat und eigentlich diese Beziehung, die da war zu dieser Frau, gut, sie lebte nicht mehr, aber dieses Gebäude so ein Ersatz für diese Beziehung gebraucht hat oder dargestellt hat. Zeitweise hat man sogar den Sarg von dieser Frau weggeräumt, weil man verärgert war, das stand im Weg. Und man hat eigentlich gar nicht mehr so diese Beziehung zu dieser Frau gehabt. Es war dann nur eine Kiste mit was drin. Aber ich habe mich dann gefragt, was ist da falsch gelaufen? Was ist in dieser Beziehung falsch gelaufen? Was hat hier einen Stellenwert bekommen, der eigentlich gar nicht mehr gerechtfertigt war? Und zur Zeit bin ich an der Offenbarung hängen geblieben und habe einen Prüfstand soll das darstellen eines tollen Autos. Und ich bin Offenbarung hängen geblieben an den 7 Sendschreiben und eine davon, das erste ist Ephesus. Und das soll eigentlich ganz genau das verdeutlichen, was eigentlich in dieser Gemeinde passiert ist, ist denen auch passiert. Was in dieser Gemeinde passiert ist, kann auch uns passieren. Und vielleicht ist es auch schon im Gange. Wir lesen Ich lese mal vor. Den Gemeinden, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und dass du die geprüft hast, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erfunden. Und du hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradiese Gottes ist. Ich habe das mal überschrieben, diese Predigt, diese Verse über die Gemeinde in Ephesus, Beziehung auf dem Prüfstand. Es ist ja etwas, was Gott, was Jesus Christus, der eigentlich der Herr dieser Gemeinden ist, eigentlich tut. Er stellt diese Gemeinde auf den Prüfstand und lässt ihnen mit das Ergebnis mitteilen. Und es werden vier Punkte sein: von Christus gelobt, von Christus getadelt, von Christus die Konsequenzen aufgezeigt, aber auch von Christus wieder ermutigt. Bisschen was über Land und Leute. Ephesus, das sehen wir hier, liegt da ganz auf der einer Hafenstadt. Das war damals, zu der damaligen Zeit, die Metropole im Nahen Osten. Eine riesige Stadt, die riesig gewesen ist in seinen Ausmaßen. Eine Hafenstadt, die von überall erreichbar war. Heute ist die Hafenstadt versandet, liegt kilometerweit im Landinneren drin. Aber zu der damaligen Zeit war das ein Umschlagplatz erster Klasse. Wahrscheinlich haben da die Kreuzfahrtschiffe angelegt, haben die Leute Urlaub gemacht, haben die Leute Handel getrieben, vielleicht wie Hamburg zu vergleichen. Und wenn man Ephesus betreten hat, dann hat man Smyrna und Pergamon in dieser Reihenfolge dann auch nachher besuchen können mit einem Bus. Hat man die abfahren können. Also Ephesus, eine Stadt, die damals sondergleichen war und eines der sieben Weltwunder beherbergt hat, der Tempel der Diana. Da ist man hingegangen und hat die Diana angebetet. Und das war in seiner Größe so gewaltig, dass man da nur noch staunen konnte, was da aufgebaut worden ist und welche Bauleistung da erzielt worden ist. Ephesus, eine Weltstadt mit Herz, wird man vielleicht heute in der Werbung sagen. Aber Ephesus war auch ein Sitz der Dämonen, der okkulten Dinge, die gelaufen sind. Die Gemeinde, die dort entstanden ist, hat in ihrer Zeit, als sie da am Höhepunkt war, über 50.000 Silberlinge an Büchern von okkulten Schriften verbrannt. So wisst ihr auch, was in dieser Stadt abgegangen ist. Das war nicht schön. Also ich wäre als Christ vielleicht gar nicht so, dort hätte ich mich dort wohl gefühlt. Ein paar Sätze aus der Bibel. Ich werde heute viel aus der Bibel vorlesen, um Gottes Wort selber sprechen zu lassen. Wie ist diese Gemeinde entstanden? Paulus führt eine erste kurze Unterredung. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ist ein bisschen hell von da oben her. Wenn nicht, macht ein bisschen die Scheinwerfer runter. Paulus führt ein erstes kurze Unterredung mit den Juden in der Synagoge von Ephesus auf der zweiten Missionsreise. Er lässt Aquila und Priscilla zurück. Der Name ist, glaube ich, schon allgemein bekannt. Apollos predigt in der Synagoge von Ephesus und Aquila und Priscilla unterweisen ihn etwas genauer auf seinem Weg. Paulus kommt zum zweiten Mal nach Ephesus auf der dritten Missionsreise und predigt 3 Monate in der Synagoge. Insgesamt wird er 3 Jahre dort zubringen. Also ich hätte mir diesen Angestellten als Gemeindepastor gewünscht, Paulus. Also diese Gemeinde kann sich echt von schreiben. Ein Prediger, der noch im Neuen Testament erwähnt wird, als Gemeindeprediger zu haben, da hätte ich mir was vorgestellt drunter. Ja, da gibt es ein bisschen Schwierigkeiten, weil er sich mit Juden auseinandersetzen muss und man trennt sich, man macht eine eigene Gemeinde auf und dann unterweist er sie 2 Jahre lang in der Schule des Tyrannus, wer immer das gewesen sein mag. Und das ist eine für mich die berührendsten Szene oder Stelle im Neuen Testament. Paulus lässt die Ältesten von Milet nach Ephesus kommen und spricht als Hirte zu den Hirten, die die Gemeinde verwalten und der Gemeinde betrachten. Da gibt es auf dem Heimweg, weiß Paulus genau, er weiß ganz genau, er muss nach Jerusalem. Er wird dort gefangen genommen und er wird die Stadt Ephesus nie mehr betreten. Und er hält ihnen eine Rede, er mahnt sie, was sie tun sollen. Er ermahnt sie, er gibt ihnen Hinweise und weiß ganz genau, er kommt nicht mehr wieder. Und dann kommt es zu einer erschütternden Szene, wo es heißt, sie beginnen zu weinen, die ganze Mannschaft ist sich in den Armen gelegen und sie mussten sich regelrecht losreißen voneinander. So war das Herz dieser Ältesten ausgestellt. Die haben sich miteinander vertragen, die haben sich nicht gestritten, die haben sich geliebt. Und die haben sich so geliebt, dass sie sich voneinander losreißen mussten. Dann schreibt Paulus aus dieser ersten Gefangenschaft in Rom den Epheserbrief. Paulus schreibt 6 Kapitel Epheserbrief. Und dann kommt noch Timotheus dazu. Er hat dort auch Timotheus hingeschickt. Das heißt, alles, was den Timotheus betrifft, was ihn beschäftigt hat, was ihm Not bereitet hat, was ihm Mühe bereitet hat, das lesen wir in den Timotheusbriefen. Also wir haben den Epheserbrief, wir haben die Apostelgeschichte, wo viele Kapitel drinstehen über die Gemeinde in Ephesus. Wir haben den Timotheusbrief und als Höhepunkt haben wir auch noch die Offenbarung, wo der Johannes der Gemeinde schreibt. Also dieses Neue Testament ist voll von dieser Gemeinde in Ephesus. Wenn ihr Ephesus mal lest, die Hintergründe, alles, was den Timotheus bewegt hat, wo er Probleme hatte mit etlichen, die in die Gemeinde gekommen sind und haben gedacht, sie sind die Gesetzesgelehrten und haben doch keine Ahnung gehabt, die sich nur aufgeblasen haben. Diese Not, die er gehabt hat und wo ihm Paulus mal rät, einen Schluck Wein zu trinken, dass er sich nicht so arg, dass er keine Magengeschwüre bekommt, dann könnt ihr ein bisschen erahnen, wie es dort zugegangen ist. Ephesus, eine Gemeinde, und der Johannes ist mit der Mutter der Jesu, so sagt die Tradition, auch dorthin gezogen, hat in Ephesus gelebt und ist dann von dort aus auf die Insel, ist ja nicht weit weg, Patmos, dann gefangen genommen worden, ist hat dann dort gewesen und hat die 7 Sendungen oder die Offenbarung geschrieben. Also Ephesus hat so eine riesige Spannbreite, die wir das eigentlich nicht erahnen können, oder vielleicht auch nur annähernd erahnen können und dann auch das in Bezug setzen können zu den 7 Sendschreiben, an die erste der 7 Sendschreiben von Johannes. Diese Gemeinde wird von Christus gelobt. Das heißt, er, so beginnt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, Engel der Gemeinde ist vielleicht der Älteste gemeint oder die Ältesten der Gemeinde gemeint, vielleicht ist es auch wirklich ein Engel gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat jede Gemeinde hier einen eigenen Engel. Die Gemeinde Rastatt hat einen Rastatt-Engel, der auf die Gemeinde aufpasst. Vielleicht sind es auch nur die Ältesten. Das sagt dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, die 7 Sterne in seiner Rechten hält. Die 7 Sterne sind die 7 Gemeinden, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Auch ein extra Bild für die Gemeinden. Christus ist unter uns. Christus ist Herr inmitten dieser 7 Gemeinden. Er ist nicht irgendwie ganz, ganz, ganz weit draußen im All, im dunklen All, wo er auf irgendeiner schönen Wolke sitzt und darauf wartet, dass sich diese Gemeinde weiterentwickelt, sich selbst entwickelt. Christus ist der Mittelpunkt. Er ist jetzt und heute, morgen gegenwärtig. Er ist jetzt hier und kennt dich. Er kennt dich mit deinen Nöten, mit deinen Problemen, bei denen, wo es dir klemmt und wo es zwackt und wo es Schmerzen bereitet. Er weiß unsere Entwicklung als Gemeinde. Er weiß unsere ja, unsere Probleme, wie wir miteinander umgehen oder auch nicht umgehen. Christus ist Herr dieser Gemeinde Rastatt. Und er möchte euch heute Morgen auch das deutlich machen, dass Christus gegenwärtig ist, dass er dich kennt, dass er jeden kennt, der heute Morgen hier sitzt. Und jeden kennt, der auch zu dieser Gemeinde kommt und Mitglied ist. Diese Gemeinde wird von Christus gelobt. Ich weiß deine Werke, deine Arbeit, deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und dass du die geprüft hast, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner empfunden. Und hast Ausdauer um meines Namens willen hast du getragen und bist nicht müde geworden. Diese Beschreibung, da könnte ich mich vonschreiben, wenn wir so eine Gemeinde hätten. Nochmal, die haben gearbeitet. Die haben was getan. Da hat es Leute dabei gehabt, die haben mitgearbeitet, die haben mitgedacht. Die hatten Geduld, die waren geduldig miteinander. Da ist nichts irgendwie gewesen, dass man den anderen überfordert hat. Ja, könntest nicht oder mach doch. Muss doch gemacht werden. Man hat Geduld miteinander gehabt. Man hat über viele Dinge drüber wegsehen können. Man hat die Bösen nicht ertragen können. Ist auch so ein Kennzeichen einer Gemeinde, dass man das Böse nicht ertragen kann. Und hast die geprüft, die sich Apostel nennen. Das heißt, die Gemeinde hat auch auf sich aufgepasst, dass da nichts Böses hineinkommt und etwa Unfrieden stiftet. Und das genau sagt Paulus in dieser Rede, in dieser Abschiedsrede zu den Ephesern in Milet, wo die Ältesten da waren, wo ich eben gesagt habe. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Da sind Wölfe in die Gemeinde gekommen und die meinen es nicht gut, die haben es nicht gut gemeint. Die haben keine guten Absichten mit dieser Gemeinde gehabt. Deren Ziel war es einfach, diese Gemeinde durcheinander zu bringen, auseinander zu bringen, sich selbst irgendwelche Gefolgsleute an sich zu ziehen, die ihnen huldigen. Weiß es nicht, aber das hat Christus honoriert. 40 Jahre später, nach dem Epheserbrief, wird die Offenbarung geschrieben. Und es war damals eigentlich schon das Problem, dass Paulus das ihnen sagen musste. Es wird kommen, passt auf. Und es ist gekommen. Und die Gemeinde hat es erkannt. Die Gemeinde haben es erkannt, was da eigentlich abgeht, was dahinter steht, welche Absichten dahinter stehen. Sie wurden von Christus gelobt und auch im Vorgriff jetzt Vers 6, aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche auch ich hasse. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Jesus sieht das nochmal als zusätzlichen Punkt an, wo er die Gemeinde lobt, dass sie irgendwelche Werke der Nikolaiten, vielleicht waren das gerade eben diese Wölfe, die da hier nochmal benannt worden sind. Es wird in den Kommentaren nichts Genaues darüber gesagt, man weiß es nicht genau. Aber ich denke, das sind Menschen gewesen, die sich selber, ja, die sehr ich-bezogen waren und gesetzlich. Sie wurden aber auch von Christus getadelt. Also Christus sieht nicht nur das Gute, sondern auch das Schlechte, lässt er nicht unerwähnt. Bei uns ist es ein bisschen umgekehrt. Wenn wir hier das Schwarze unterm Fingernagel sehen, fällt uns das eher auf, der hat dreckige Pfoten. Aber den ganzen Kerl, ja, bei uns ist es immer andersrum, man sieht immer nur das Schlechte zuerst. So sind wir Menschen gestrickt. Ja, wir sehen das, was schlecht ist, als erstes, das fällt uns als erstes ins Auge, was nicht perfekt ist, was nicht schön ist, was nicht passt und wo man den anderen vielleicht auch ein bisschen, ja, mal einem mitgeben kann. Christus macht es anders. Christus fängt erst mit dem Lob an. Und ich denke, das ist auch im Umgang miteinander vielleicht einen guten Tipp, dass man zuerst, wenn man mal was zu kritisieren hat am anderen, dass man zuerst das Gute hervorhebt. Und dann wird der andere zugänglicher. Dass man sagt, okay, du, das hast ganz toll gemacht. Ich finde es toll, wie du es hingebracht hast, dass das Gras wieder senkrecht wächst. An diejenigen, die mähen. Einfach nur eine Anerkennung mit auf den Weg gibt und dann sagt, aber du, könntest du nächstes Mal das Licht im Schuppen ausmachen? Das Verhältnis von Kritik und Lob soll wesentlich höher, doppelt so hoch sein, sage ich mal, zumindest oder dreifach so hoch wie die Kritik. Wie gesagt, bei uns ist es ein bisschen andersrum. Wir sehen andere Dinge im Vordergrund. Und dieser Satz ist eigentlich sehr erschütternd. Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das kommt jetzt auf den Prüfstand. Ich habe gegen dich, dass du deine Liebe verlassen hast. Jetzt von dieser ersten Liebe die Rede. Viele erinnern sich an ihre erste persönliche Begegnung mit Christus, als sie es begriffen haben, Christus ist ja für mich gestorben. Und ich habe mich dafür entschieden, ihm mein Leben zu geben, ihn hineinzulassen in mein Leben. Und wir erfahren dann durch den Heiligen Geist auch diese erste Liebe, wo uns nichts anderes wichtiger war als er. Vielleicht ist es das gemeint, die erste Liebe. Aber es heißt auch, diese erste Liebe, das, wo ich unterstrichen habe, heißt eigentlich Agape-Liebe. Und uns Menschen, muss ich sagen, diese Agape-Liebe, zu der sind wir gar nicht fähig. Du bist nicht fähig, Agape zu lieben, weil du es nicht kannst. Agape lieben kann nur Jesus Christus, kann nur Gott selber. Er kann dich mit dieser selbstlosen Liebe, die dich nicht von irgendwelchen Leistungen abhängig macht, was du bieten kannst, was du an Fähigkeiten hast, wie schön, dass du aussiehst, oder auch nicht. Das ist nicht Agape-Liebe. Christus kann nur Agape lieben. Und das ist dieser Vorwurf, den Christus der Gemeinde in Ephesus macht. Sie haben diese erste Liebe, diese Agape-Liebe, sie haben Christus verlassen. Sie haben diese Liebe, er ist die Liebe, diese Agape-Liebe, ihn haben sie verlassen. Und jetzt möchte ich euch in drei Seiten einfach nur Bibelverse vorlesen aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes, um euch deutlich zu machen, was die Gemeinde getan hat. Und diesen Gedanken möchte ich überschreiben damit, was sollen sie jetzt tun? Und dann heißt es in einem weiten nächsten Vers dann, bedenke nun, wovon du abgefallen bist. Tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn ich dieses erste Wort bedenke nun mir anschaue, was heißt es? Bedenken? Bedenkenträger? Gibt es ja das bei uns so in den Gemeindenreden, da wird dann halt so in den Sitzungen so, da habe ich Bedenken, so das ist einfach eher negativ ausgedrückt. Dann gibt es dann diese Bedenkenträger, die das Ganze dann noch schön vorbringen. Ist mir so in vielen so eingefallen, als ich dieses Wort mir Bedenken mir angeguckt habe. Bedenken heißt eigentlich bedenken. Ich setze mich einer Sache auseinander. Etwas, das in der Vergangenheit gewesen ist. Ich bedenke das, was gewesen ist, mache mir nochmal neu Gedanken drüber. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Und sag, ja, das will ich tun. Ich will das, was ich jetzt rausgefunden habe, wieder haben. Ich will meine Priorität neu setzen. Das heißt auch ein Stück weit Buße tun. Und das dann für die Zukunft dann in die Praxis umsetzen. Und jetzt diese Stelle aus dem Epheserbrief Kapitel 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat. Du bist heute Morgen mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Gott wird sein Füllhorn seiner Gnade über dich ausschütten wollen oder will es, er hält es bereit, du bist gesegnet. Das hat er in den himmlischen Regionen vorbereitet durch Christus. Wir uns in ihm, in Christus sind wir auserwählt. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos wären vor ihm. Du bist ein gewolltes Kind. Du bist keine Zufallsgeburt. Du bist ein gewolltes Kind von Gott. Und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Kindschaft. Er hat dich gewollt. Du bist kein Zufall. Du bist keine Zufallsschwangerschaft. Oh, passiert. Gott will dich. Er will dich zum Kind. Er will dich zur Tochter und zum Sohn. Durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise seiner Herrlichkeit, bist du begnadigt. So heißt es im Epheserbrief. Begnadigt? Von was? Von deiner Schuld? Von deinem Leben ohne Gott? Bezahlt hat Jesus Christus, so lesen wir es im ersten Kapitel des ersten Petrus. Wir sind nicht durch Silber oder Gold erkauft, sondern durch das teure Blut unseres Herrn Jesus Christus. Begnadigt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In ihm haben wir die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Du kannst nicht mehr machen, die Gnade ist immer über dir. Die ist immer größer als unsere Schuld. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. Alles unter ein Haupt zu bringen in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, hat ein Plan mit deinem Leben, mit unserem Leben, mit unserer Gemeinde. In ihm haben wir Anteil erlangt an der Gottschaft, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, dass wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienen. Er hat dir eine Aufgabe zugewiesen. Du kannst diese Aufgabe tun. In ihm seid auch wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Es sind also Dinge, die in diese Gemeinde hineingelegt worden sind. Und Paulus muss dieser Gemeinde sagen, damals schon, 40 Jahre früher, guckt mal, was für ein Reichtum in euch ist. Und wenn ich jetzt jeden Einzelnen anschaue, dann sehe ich hier eigentlich nur reiche Leute in Christus. Reiche Leute in Christus. Was habt ihr, was haben wir als Gemeinde für einen Reichtum in Christus? Und wie wenig leben wir das, diese Gemeinschaft in Christus zusammen? Wisst ihr, was der Gemeinde passiert ist? Sie haben sich nicht mehr lieben lassen von Christus. All diese Verheißungen, die ich hier vorgelesen habe, das ist eigentlich das Ziel, dass ihr begreift, wie reich wir sind, dass wir uns von Christus lieben lassen und dann erst etwas tun. Hier steht nicht das Tun im Vordergrund, die Gemeinde hat den Blickwinkel verloren. Sie haben nur noch gearbeitet für sich. Toll gearbeitet, tolle Gemeinde. In unserem Urlaub waren wir in Hamburg. Und da war ein Wunsch von mir oder von uns, dass wir die Arche Gemeinde besuchen. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Wird ja immer im Fernsehen so am Sonntag der Gottesdienst gezeigt von dieser Gemeinde. Bin da reingekommen, tolle Gemeinde. Riesengemeinde. Tolle, treue Wortverkündigung. Muss man es wirklich? Wir haben uns sofort wohlgefühlt. Diese Gemeinde ist reich, aber ihr seid genauso reich. Diese Gemeinde, ich hoffe, dass es dir nicht passiert, dass ihnen nur noch dieser riesen Gottesdienstraum wichtig ist, dass das Gebäude wichtig ist. Es ist notwendig, um andere Menschen einzuladen, dass sie hier einen Punkt einen Platz finden, wo sie zur Ruhe kommen können, wo wir ihnen das Wort Gottes verkündigen können und auch den Willen Gottes. Und dass sie vielleicht das Vertrauen fassen zu Jesus Christus. Das sind alles äußere Umstände, die notwendig sind. Aber wenn das Gebäude im Mittelpunkt steht, dass wir uns erhalten, den Tempel, den wir uns bauen, dann sind wir nicht besser wie die Epheser, wo den Diana-Tempel gebaut haben, das siebte Weltwunder. Um das geht es, dass wir Jesus Christus wieder lieben, dass wir auch uns von ihm lieben lassen, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten und dann aus dieser Liebe, die Gott zu uns hat, den Nächsten lieben, diese Liebe weitergeben. Jetzt geht es ein bisschen schneller, sonst komme ich über dich, von Christus werden die Konsequenzen genannt, über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Also eben dieses Erkennen, dieses Zurück zu ihm, zu Jesus Christus, dieses Begreifen und eben dieses sich lieben lassen wieder umsetzen, ganz praktisch. Es muss scheinbar in dieser Gemeinde noch ein paar Jahre angehalten haben. Denn erst so nach und nach verliert sich diese Spur von Ephesus aus der Weltgeschichte. Heute ist dieser Platz versandet. Wie gesagt, es ist alles kaputt. Die Tempel abgerissen, kaputt, zerstört. Es ist eine tolle Gegend. Weiß, war schon jemand mal in Ephesus? Also ist schon interessant, das Ding anzugucken, aber als fertige Gebäude stehen die nicht mehr dort. Ja? Zeitweise hat man dann nur die Steine abgetragen, hat sie für sich verwendet, daheim Paläste gebaut, aber die Stadt gibt es nicht mehr. Ephesus gibt es als Zeugnis nicht mehr. Wenn wir nicht zurückkehren zu Jesus Christus, kann uns das auch passieren. Und nach außen hin sieht es dann so aus, dass die Gemeinde arbeitet, die krempelt die Ärmel hoch, die haben solche dicken Muskeln vom Stühle schleppen. Aber innerlich fehlt die Liebe zu Jesus Christus. Ist nicht mehr die Bereitschaft da, sich von ihm was sagen zu lassen, ihm auch das, ihn auf ihn zu hören, wo wir dann begreifen, Jesus ist doch so ganz anders, als wir uns das immer wieder ausmalen. Und wir meinen immer wieder, wenn der Rudi jetzt nicht ans Klavier sitzt und spielt, dann ist aber nichts. Ja? Und dann wird jeder Einzelne mit dem Finger gezeigt und du musst das machen und du musst das machen und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es Knatsch. Das ist nicht die Liebe, die Agabeliebe, mit der uns Jesus lieben möchte. Und aus dieser Liebe heraus entsteht was Positives. Wer ein Ohr hat, der höre. Ich habe es euch weitergegeben. Ihr habt Ohren, also hört. Was der Geist den Gemeinden sagt, den Gemeinden, das sind nicht nur die sechs anderen Gemeinden, ich denke, wir können das auch für uns exemplarisch auch anwenden. Das, was der Gemeinde in Ephesus passiert ist, was Jesus ihnen gesagt hat, das gilt auch für uns. Das können wir eins zu eins auf uns übernehmen. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradiese Gottes ist. Und ich sage es euch jetzt, nicht mal Adam und Eva haben das geschafft. Aber du kannst es schaffen. Wenn du dich lieben lässt von Jesus Christus. Beziehung auf dem Prüfstand. Und jetzt wir als Gemeinde auf dem Prüfstand. Das ist ein schöner Ferrari oder ein Maserati oder was auch immer das ist, keine Ahnung. Toller Flitzer. Sieht nach außen hin gut aus. Innen hat es vielleicht nur einen Gogo-Motor oder so, fährt kaum über die 20. Aber außen sieht er toll aus. Die Gemeinde wird gelobt. Denkt dran an das Lob, wie gehen wir miteinander um? Lob lieber zweimal mehr als einmal kritisieren. Die Gemeinde wird von Christus getadelt. Nehmt das an, was er uns sagt, wo er dir den Schwerpunkt drauf hinlegt. Es gibt Konsequenzen in unserem Leben. Aber ich möchte euch mit diesen Versen auch sagen, es gibt Perspektive. Denn sonst würde er das der Gemeinde in Ephesus nicht schreiben. Es gibt doch eine Zukunft. Es gibt auch für Rastatt eine Zukunft. Eine tolle Zukunft. Und jetzt weiß ich nicht, geht's? Halt, falsche Taste. Ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Taj Mahal. Ein tolles Bild, finde ich. Da ist so viel falsch gelaufen. Dann hat man so viele Prioritäten falsch gesetzt, dass ein ganzer Staat wegen diesem Gebäude, wegen diesem Palast dann Staatsbankrott geht oder fast davor wäre. Ich möchte nicht, dass ihr ein Grabmal pflegt. Ich möchte nicht, dass ihr euer eigenes Grabmal oder wie in Anführungszeichen unser Grabmal hier, in Anführungszeichen unsere Gemeinde, dass es zum Grabmal wird. Da liegen nur zwei Menschen drin. In unsere Gemeinde sollen viele dazukommen. Unsere Gemeinde soll kein Grabmal sein. Deswegen bitte ich euch, kehrt zurück zur ersten Liebe. Amen.